Hast du Eminem mal Schuhe beim Nike Town besorgt?
Ja, habe ich. Ich habe auch mal sogar für Ice Cube ein paar Sneakers besorgt. Das Problem bei Bushido ist aber, dass du einfach nicht weißt, woran du bist, immer noch nicht. Du kriegst den Jungen von der Straße, aber du kriegst die Straße nicht aus dem Jungen. Leute, die du nicht treffen wolltest, die sagst, ist ein Wack, ist ein Kacke-Kram, ja. Und gucken so, oh, das ist korrekt, das ist nett. Ob es mir nun gefällt oder eben nicht, ich habe immer größten Respekt. Ich bin nicht pessimistisch, aber mit sehr vielen Fragen so, wo soll die Reise eigentlich hingehen? Also mehr denn je der Sinn suchen, ne? Das ist Patrice 2025.
Reinstarten,
okay?
Okay. Sehr gut. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom BCC-Podcast. Mein Name ist Amadeus Thüner und bevor wir in diese Episode starten, erstmal vielen lieben Dank für euren ganzen Support und die wahnsinnig tollen Nachrichten, Kommentare und so weiter und so fort zu den letzten zwei Episoden, die wir schon veröffentlicht haben, beziehungsweise mittlerweile schon drei Episoden, die draußen sind. Ich glaube, es zeigt ganz gut, dass die Leute da draußen, damit meine ich euch, ihr Bock darauf habt, dass es ein Format gibt, was sich mit Lifestyle-Themen beschäftigt, nicht nur mit Mode, sondern auch mit Musik, mit Kunst, Kultur und all dem, was dazugehört, eben for the culture. Deswegen vielen Dank, macht gerne weiter, hört und schaut euch den Podcast an, checkt auf jeden Fall unseren Substack mit diversen Deep Dives zu unterschiedlichen Themen und natürlich all dem, was da auf Social Media passiert. Das erstmal sei gesagt an der Stelle und jetzt gehen wir rein in die neue Episode vom BCC-Podcast und ich freue mich sehr, jemanden an dieser Seite begrüßen zu dürfen, der definitiv ein Urgestein des deutschen Musikfernsehens ist und der auch meine Jugend mitgeprägt hat. Das muss man an der Stelle schon sagen. Tut mir leid, Patrice, dass ich dich jetzt älter gemacht habe, als du eigentlich natürlich tief in deinem Herzen bist. Aber jetzt haben wir es ja schon gesagt. Patrice, welcome to the show.
Ja, nee, ich musste wegen was anderem, also wegen so vieles, alles, was du gesagt hast, denn ich stell mir das immer so bildlich vor. Aha. Und deutsches Musikfernsehen, es gibt ja diesen Musiksender, der deutsches Musik, also Musikfernsehen ist, und da läuft ja nur Schlager, deswegen habe ich mich da gerade vorgestellt, so wie.
So weit geht's natürlich nicht. Wir sprechen gleich auf jeden Fall über deine sehr bewegte Zeit bei MTV bzw. MTV Germany, über dein Aufwachsen in Berlin, über Berlin als kulturellen Hub und all das, was dich ausmacht. Und da freue ich mich sehr drauf auf die nächsten Minuten. Jetzt bist du 1999 bei MTV eingestiegen. Mhm. Was würdest du sagen, wer ist Patrice 2025? Und bevor du das beantwortest, natürlich nochmal kurz an dieser Stelle. Wir haben auch ein Giveaway in dieser Episode wieder für euch. Ihr wisst Bescheid, wir haben etwas sehr Schönes vom Team 43,5 zur Verfügung gestellt bekommen. Ein Schuh, den findet ihr jetzt gerade eingeblendet und den könnt ihr in eurer Größe gewinnen. Alles, was ihr tun müsst, ihr wisst, YouTube-Account abonnieren, Video liken, Video kommentieren oder das Ganze bei Spotify machen. Da kann man nämlich auch abonnieren, kommentieren und liken kann man das in Form dessen, dass man 5 Sterne gibt. Falls ihr das bei Apple Podcasts machen wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne versuchen. Gewinnen könnt ihr das Ganze bis zur nächsten Episode, wenn sie veröffentlicht wird. Und wenn euch das hier alles so schnell war, schaut nochmal unten in der Kommentarbox nach, da steht alles drin. Viel Erfolg, viel Spaß, schaut dann 43,5 und zurück zu dir, Patrice. Patrice, 2025. Wer bist du und wofür stehst du?
Ich habe sehr viele Fragen, das steht für mich und auch 2025. Darum, also ich habe dem jetzt das Ganze jetzt auf mich wirken lassen. Ich finde das total faszinierend, einfach wie eben jetzt eine neue Generation, also jetzt ist jetzt nicht mehr so, also ich will dich jetzt nicht jünger machen, als du bist. Aber ich sag's ganz ehrlich, also gerade als alter Hase und das stellt man jetzt irgendwo, ich habe heute erst so eine Anfrage bekommen, wir würden gerne über Musikskandale sprechen und die datierten dann so zurück in den 80ern. Und ich so, ja, aber das ist ja, kenne ich. Kann ich mich noch dran erinnern? Von dem, was es damals war, wo ich Fernsehen geschaut habe, über den Zeitraum, wo ich Fernsehen gemacht habe, hin, wo dass ich jetzt Gast in einem Podcast hat, irgendwo auch bin, ist es so, dass ich mich nicht ab, also ich fühle mich noch nicht abgehängt, aber ich finde es nach wie vor immer so faszinierend, wie sich das entwickelt hat. Also dein ganzes Intro war sehr selbstsicher, war on point. Das ist etwas, was früher für viele schwieriger war, aber jetzt kommt es häufiger vor, weil wir schon auch in Europa, in Deutschland, auch schon, ich möchte nicht sagen, komplett amerikanisiert sind. Das finde ich halt sehr faszinierend. Und ich finde jetzt, das muss man ja leider auch sagen, durch diese ganzen politischen Umstände, die ja weltweit halt irgendwo laufen, bin ich tatsächlich etwas orientierungslos, weil sehr orientierungsverstört. Weil eben, du hattest ja auch nochmal Berlin angesprochen, hier groß geworden zu sein, auch noch in West-Berlin, hieße in meinem Fall sehr amerikanisiert zu sein. Und gerade steht ja so die ganze Welt auf dem Kopf. Deswegen kann ich dir das nicht wirklich sagen. Also ich bin dankbar, dass ich noch eine Wohnung habe, in der ich wohnen darf, wo ich den Kühlschrank noch füllen kann, dass ich da noch im Brot und Lohn stehe. Aber ich bin nicht pessimistisch, aber mit sehr vielen Fragen so, wo soll die Reise eigentlich hingehen? Also mehr denn je der Sinnsuchende, das ist Patrice 2025. Ich habe mir immer Fragen gestellt allgemein, aber immer so basierend auf einem Fundament. Und dieses Fundament ist jetzt eigentlich nicht mehr existent. Also in so einem schwerelosen Raum versuchst du dich von Asteroiden über Bleibsel zum nächsten halt so hin und her zu bewegen. Das ist Patrice 2025. Sinnbildlich.
Du sagst gerade, du bist kein Pessimist. Trotzdem klingt es ein bisschen so, als wärst du fragend zumindest, ja, nicht im Sinne von
Berliner,
ich freue mich. Das kann natürlich auch sein. Aber nicht
bestes Kompliment, von, kann man machen.
Nicht im Sinne von so, ich freue mich drauf, was alles Tolles passieren wird, sondern schon eher so ein bisschen so, okay, wohin könnte sich die Reise entwickeln? Ist das was, womit ich klarkommen werde?
Das ist aber nicht pessimistisch, sondern es ist ja wirklich so bereit für alles sein.
Also ja, das meine ich.
Jetzt nicht unbedingt, aber das ist ja nicht pessimistisch. Also das ist ja ein bisschen so übernommen von aus der DDR-Zeit. Also ich komme aus West-Berlin, aber ein Pionier ist allseits bereit so. Das ist so ein bisschen so das, was es eben ist. Und ich glaube, wenn du da so eine gewisse Form von Street-Knowledge irgendwo aufgenommen hast, heißt es ja auch wirklich so auf alles, also nicht vorbereitet, aber halt zumindest so bereit sein, wenn alles halt so schief läuft. Aber Murphy's Law, was passiert, wird passieren. Und ich verstehe im Nachhinein, dass Leute das so als negativ wahrnehmen können, weil ich so, naja, mal schauen. Aber das ist ja so wie, kann man wirklich Fehler machen, wenn man sie nicht als Fehler, sondern als Erfahrung mitnimmt, die es einem ermöglichen, sich dadurch irgendwie so zu verbessern. Also glaube ich, reden wir hier eher so von Challenges, die auf uns zukommen, um jetzt mal mit Anglizismen daherzukommen. Und das sehe ich dann eher als neutral und gehe davon aus, dass was immer passiert, ich dann schon irgendwo eine Lösung finde. Da ist dann schon wieder das Positive. Aber ich sage auch ganz ehrlich, das ist jetzt gerade bei all dem Wissen, was ich habe, bin ich da bei vielen Sachen gerade ratlos. Das ist ja auch eine Challenge.
Definitiv, ist herausfordernd auf jeden Fall. Wer war denn Patrice um 98, 99 rum?
Broke. Broke. 98 war richtig broke. Ja, also ich glaube, der Job kam so zur richtigen Zeit. Ja? Also nicht, dass ich jetzt hier absolut auf der Sonnenseite bin. Nein, ich bin schon dankbar in der Form, aber die Schäfchen sind noch lange nicht im Trocknen. Und eben tatsächlich, vieles ist jetzt gerade so extrem in der Bewegung, aber 98, glaube ich, so definiert sich in erster Linie einfach nur über Brokenness. Einfach nur Brokenness.
Du hast ja schon damals ein paar Schritte auch in, ich würde jetzt mal sagen, in dieses Entertainment-Business gesetzt, schon mal so die ein oder andere Erfahrung auch vor der Kamera machen können.
Ja, aber aus reiner Notwendigkeit heraus. Ich hatte nie einen Plan. Also deswegen, ich glaube, das ist auch so der Unterschied zwischen medientreibenden Menschen heutzutage und damals. Auch was eben auch so den Input angeht. Also ich meine, ich hatte das Privileg, in einem Umfeld groß zu werden, was halt sehr vielseitig ist. Also man würde heutzutage divers sagen. Mhm. Demzufolge hat es natürlich so deinen Wissensstand so erweitert. Etwas, was ja heute durch Social Media oder das Internet allgemein ja auch irgendwie dann noch leichter ist. Und jetzt kommt auch noch KI, ChatGPT ist ja so, weißt du, hier da steht ein Wort. Das hat sich schon so ein bisschen verändert. Aber damals war es, Thrive to Survive, aber zumindest, es hat sich eine Möglichkeit gegeben, was mit Komparsenjobs angefangen, ey, du hängst ja einen Tag ab und kriegst 100 D-Mark dafür.
Ja, aber hat dich irgendwer angequatscht? Oder?
Tatsächlich, tatsächlich sowohl als auch. Und dann einfach mal so das, was man heutzutage ja Netzwerken nennt, ist ja, das fängt auf dem Schulhof ja irgendwo an. Und dann hast du gehört, kannst du ja mal machen, wieso nicht, ich kenne da einen. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch das Schöne, was ja auch wie Berlin auch früher ausgemacht hat. Dadurch, dass wir so eine Insel waren, ist man sich auch viel häufiger begegnet als heutzutage. Heutzutage kann man zwei Tramstationen voneinander entfernt sein und sich sonst nie wirklich über den Weg laufen und das Gefühl haben, der andere wohnt in einer anderen Stadt. Mhm. Das ist ja auch ein bisschen so das Thema mit dem Überangebot. Aber damals haben sich Sachen einfach ergeben und $20 ist $20. So.
Aber wenn du sowas gemacht hast, hat sich dann trotzdem irgendwann für dich so ein bisschen herauskristallisiert, oh, das könnte was sein oder ich fühle mich wohl vor der Kamera. Hast du irgendwann überlegt, Schauspieler zu werden oder war was
Musikalisches
dabei oder hast du dich überall mal ausprobiert?
Nee, sowohl als auch. Also ja. Ich finde das ja auch mittlerweile auch ein bisschen so schwierig, immer wenn man, darum, ich fange auch mal an, gleich so zu lächeln. Nicht, weil ich mich da so feixe und mich da so drüber freue, sondern dass ich einfach selbst immer wahrnehme, es waren schon verrückte Zeiten und sind es immer noch. Aber nee, also ich glaube, Träume, Wünsche und so, die gab es schon immer. Mhm. So auch so Schauspiel, aber das, da kommen wir zu dem Punkt, was ich heutzutage immer so schwierig finde, wenn jetzt alle plötzlich dann so feststellen, was für ein Trauma da sie irgendwie so durchgemacht haben. Natürlich glaube ich auch in meinem Umfeld gibt es halt viele Fälle, wo man sagen kann, okay, da haben sich ja Traumata entwickelt. Aber wir haben halt gelernt, anders damit umzugehen als heute. Heutzutage redet man drüber, was ich ja nicht schlimm finde. Das ist ja auch eine Challenge. Also das ist ja auch tatsächlich so, dass man denkt so, friss oder stirb so. Und jetzt so, na gut. Ich versuche hier Brücken zu bauen oder auch, na gut, das ist jetzt ein Kampf, den kann ich so nicht gewinnen. Muss ich den überhaupt gewinnen? Dann chill ich doch einfach. Also das, glaube ich, hat sich auch so im Wesentlichen verändert. Aber bei Schauspiel, deswegen kommen wir zu dieser Traumageschichte, ich glaube, ganz früh habe ich dann schon so festgestellt, also das war noch vor 9-11, weil wenn man eine sagt, 9-11 hatte auch seine guten Seiten. Es klingt total zynisch, total hart, aber erst durch 9-11 wurden auch Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund auch jetzt anders wahrgenommen. Zwar immer noch als der mutmaßliche Ehrenmörder oder Terrorist, aber zumindest jetzt gab es auch mal Geschichten, die auch den Bergdoktor irgendwie so interessieren könnten, die eben nicht so mit Hinrich irgendwie so zu tun hatten. Und das waren Sachen, die uns ja damals ja absolut bewusst waren, aber wir haben halt so, wir wussten, wo wir halt sind. Das hatte ich auch mal in einem Interview mit Jay-Z, der, was ja auch 150.000 Jahre ist. Und obwohl er auch schon Multimillionär war, hat er sich zum Beispiel damals nicht um Politik gekümmert. Nach dem Motto so, die da oben, die haben eh nichts mit uns hier zu tun. Und das ist teilweise immer noch ein bisschen so. Jetzt hast du halt viele Leute, die halt jetzt mit Social Media glauben, die es auch können und tun. Aber die meisten glauben ja wirklich, dass ihr Impact größer ist, als er eigentlich denn tatsächlich ist, weil sie dann 10 Leute haben, die irgendwie den Zuspruch geben, denken so, sie sprechen für die Allgemeinheit und vergessen einfach, dass es einfach eben erst recht eine Diversität gibt mit unterschiedlichen Aspekten. Ich glaube, da war es früher einfacher, weil du auch gleichgültiger warst. Heutzutage gibt es so viele Sachen, um die du dich ja kümmern musst und kannst. Aber damals war halt schon ganz klar, ich kann mir nicht vorstellen, in Deutschland Schauspieler zu werden und so in die großen Rollen zu bekommen, da hätte ich halt gedacht so, also auch jetzt in diesem ganzen Besetzungswahn, so von wegen Rollen, historische Figuren, die eigentlich Männer waren, sollen jetzt von einer Frau ersetzt werden, weil, und das soll dann aber dann, wenn es halt übertrieben ist, dann ist es für mich okay, aber ich habe damals schon immer den Scherz gemacht, so als ob ich jetzt Adolf Hitler spielen dürfte, weißt du?
Ja, aus einem historischen Kontext wahrscheinlich schwierig. Dafür wärst du nämlich zu groß.
Wahrscheinlich, aber ich bringe das Braune denn auf jeden Fall mit. Nein, aber ja, aber darum, und da ja, geht's. Ich will auch gar nicht so extrem provokant mit dem Thema auch sein. Ich zum Beispiel bin auch der Auffassung, dass ja viele Sachen sich auch irgendwie auch falsch entwickelt haben, weil Diversität ist für mich nicht ein Haufen Scheiße mit Gold anmalen und sagen, hier ist ein Goldbahn, sondern einfach auch mal, warum ist da ein Haufen Scheiße? Wo kommt der her? Wie kriegen wir den halt weg? Und ist es denn überhaupt? Und das bedeutet, sich auch ein bisschen bewusster mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen, gerade auch mit all den Möglichkeiten, die wir haben. Umso verwirrter bin ich ja, weil ich dachte, wir sind jetzt auf dem Weg, wir haben das Internet, wir haben Kommunikation, wir haben Austausch, wir reden über Community und trotzdem hast du das Gefühl, es geht jetzt darum, dass jetzt irgendwie immer mehr so diese Bubbles ja nicht nur zu Bubbles, sondern wirklich so zu Gefängnissen werden, aus denen du ja fast schon nicht rauskommst. Nicht mehr dieses oben und unten, sondern wirklich so parallel überall und du hast gar keinen Bezug. Jeder denkt, er ist halt so am Ende seines Schaffens und so weiter. Dabei macht er das Gleiche durch wie die anderen, kriegt es aber nicht mit, weil bei so viel Information er die wichtige Information nicht mehr irgendwo so bekommt. Das sind so ein bisschen so die Zustände. Also ja, das ist nicht eine konkrete Antwort auf deine Frage, aber letzten Endes denn schon, weil es eher so ein Gemütszustand ist, so dieses Versuchen, sich emotional noch zurückzuversetzen, wie 98 es dann so abging. Und mein erster Impuls war, broke.
So. Das ist ja auch eine faire Antwort.
Ja, broke.
Als MTV dann geklingelt hat, War das für dich eher ein geil, ich kann Geld verdienen, I'm not broke anymore, oder war es dann auch nochmal, also anders gefragt, war es die Idee einer Karriere oder einfach ein...
Nee, Karriere nie.
Patrice hat Lust, mal was zu versuchen.
Nein, aber eben, weil ich halt tatsächlich aus einem Umfeld komme, wo es so Sachen wie Urvertrauen nie gab. Also ja, okay. Eben, wo wir schon am Anfang darüber gesprochen haben, was so die pessimistische Aussicht irgendwo ist, halt einfach so... Du, fühl dich da mal nicht so sicher, das kann ja auch weggenommen werden. Das ist denn, es hat seine Vor- und Nachteile. Das heißt, der Vorteil ist, wenn was passiert, dann, naja, okay, ist halt so, müssen wir jetzt irgendwie drüber klären. Aber das macht's dann schon ein bisschen schwierig, wenn du halt sagst, und wollen wir denn vielleicht in 5 Jahren, ich so, du, ich weiß noch nicht mal, ob wir uns in 5 Jahren noch kennen. Das baut nicht unbedingt halt so feste Brücken auf. Und im Laufe der Jahrzehnte, die ich ja schon auf dem Planeten bin, gab es auch ein Kommen und Gehen. Und umso dankbarer bin ich auch für die, die auch irgendwo auch geblieben sind und weiß durchaus, dass das nicht selbstverständlich ist. Also deswegen gab es nie so, ich habe es ja gerade schon gesagt, nicht so den Anschein, dass ich jetzt mir vorstellen könnte, der große Fernsehschaffende zu werden, hat sich das einfach ergeben. Es ist wirklich so, take the money and run. Das war es einfach.
Hattest du keine Befürchtung oder Bedenken? Bist du einfach hingegangen und hast gesagt, okay, dann mache ich das jetzt?
Naja, es waren ja immer so Zufälle, die zueinander ja geführt haben. Also auch der Weg zu MTV. Es gab einmal einen Punkt, wo ich mich bewusst bei MTV beworben habe. Dann haben die ja so ein Open Casting gemacht, damals noch im Hilton. Das gibt es ja immer noch. Da war noch Kimsey von Reichbach, die war schon eine der ersten Deutschen, die schon bei MTV Europe mit am Start waren und die lief dann noch irgendwie so rum und dann war das so, ja, warum nicht? Also gar nicht mal so von wegen, ah, das ist so weit, das Komische ist, MTV war ja für mich nicht dieses, es ist halt so weit weg, deswegen kann ich es mir nicht vorstellen, sondern das tatsächlich das Verrückte ist ja, dass ich bei MTV dachte, na, das ist ja wahrscheinlicher, dass ich bei MTV irgendwie Fuß fassen kann, als beim ZDF. Das meine ich ja auch so mit bestimmten Realitäten, dass du halt denkst so, weil auch MTV ja schon immer so ein bisschen belächelt wurde als, naja, das mögen die jungen Leute, das ist ja so verrückt, also wie mit, heutzutage hast du es ja mit TikTok, also das ist ja auch so ein großes Mysterium, Erwachsene wollen jetzt nur mitspielen, weil sie natürlich jetzt auch ihre wirtschaftlichen Chancen oder diese Relevanz ja auch sehen, überhaupt irgendwie sichtbar zu sein. Also ich glaube, die meisten in meinem Alter, die TikTok machen, sind eher so, sie wollen den Anschluss nicht verpassen, als dass sie denken so, ich hab's raus. Ich weiß, wie es geht.
Ja, das könnte durchaus ein Ansatzpunkt sein. Kannst du dich noch an so die ersten Tage bei MTV erinnern?
Total, das war der Horror.
Ja, warum?
Voll, naja, weil ich denn schon bewusst auch für ein Hip-Hop-Format, der auch gebucht wurde, Fat MTV. Das heißt also, ich habe nicht jetzt irgendeinen Scheiß gemacht, sondern etwas, was mir selbst wichtig war. Und wenn es halt so wichtig ist, dann verkopfst du das dann einfach. Ja, was ist und dies und dann, ey, was sagen die Leute, meine Jungs da draußen und so.
Was haben sie denn gesagt?
So, ja, sowohl als auch. Die Leute haben das halt irgendwie schon haben sich da schon so gefreut. Aber es gab ja auch andere Bereiche. Es gab ja zum Beispiel, also 99 war Berlin ja noch so okay. Also das war noch bevor der große Durchbruch jetzt von Agro jetzt stattgefunden hatte, aber dann haben andere Gemeinden eher den Ton angegeben. Also sei es jetzt nun eben tatsächlich so dieser Grundstein zwischen 3P und dem Fantastischen Vier, aber dann auch noch ganz die ganze Kolchose hier, so 0711 und so weiter und so fort. Und Hamburg ja sowieso und auch mein Vorgänger, das Format hieß ja damals halt Fat MTV, war ja noch Dieter Dodder. Und da war das halt schon so, da war es ja nicht... Also ich verstehe auch halt, wo diese Aversion daher kam, weil es war ja so, er hat jetzt unseren Dieter Dodder, unseren Hamburger Jungen irgendwie so verdrängt. Und das war ja nicht mein Intent. Also ich habe ja nie drüber nachgedacht, ich mache jetzt seinen Job, sondern ich bin da allgemein gelandet und dann hat sich das einfach so ergeben. Und dann kann ich mich noch erinnern, dass wir das damals in Pullach bei München aufgezeichnet haben, weil die Produktionsfirma da war. Und die kam mit dem Licht, auch mit meinem Hauttyp, nicht klar. Deswegen gab es immer so Probleme, irgendwo das richtige Element. Und wir reden jetzt nicht von Zeiten wie jetzt, wo du mit LEDs arbeitest, sondern so mit so richtigen krassen Strahlern. Das heißt also, immer noch nicht. Müssen wir nochmal eine Lampe. Dann warst du irgendwann echt in so einer Elektrosauna im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hattest du auch noch so diesen Prompter mit einem Redakteur. Und du hast dann mal alles so angezweifelt, was er so geschrieben hat. Nicht, dass ich jetzt Vorurteile gegenüber hatte, aber wo du sagst, ah, das ist falsch. Und das Ding ist halt, ich darf hier keine Falschinformation, Fake News dürfen von mir nicht kommen und so. So damals war ja noch so Keep It Real und so ein Thema. Also deswegen waren es schon sehr viele schlaflose Nächte, weil es ja nicht so, dass ich da, und hier, das ist jetzt hier mein Ding, das habe ich jetzt hier mal ausgeschrieben, das ist das Konzept, so werden wir das halt machen, ich habe eine langjährige Erfahrung, sondern ich wurde fortan für mein Hobby bezahlt, das war ja MTV. Und dann kommen dann irgendwann so die Punkte so, ob die nicht den Falschen genommen haben, ob die sich jetzt einen anderen halt suchen. Schwierig. Also deswegen, die erste Zeit war natürlich aufregend, aber du warst immer im Moment. Also, und so hat sich das lange gehalten. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, so, ich bin es jetzt, das hält jetzt für ewig. Also bis zu meinem letzten Tag war das immer so, na okay, beim letzten Tag wusste ich dann, dass es der letzte Tag sein wird. Aber davor war es immer, könnte jederzeit vorbei sein. Jederzeit.
Wie viel Zeit hast du an einem Tag dann für MTV aufbringen müssen oder auch wollen?
Alles und gar nicht. Weil das Schöne war, dass ich da mit einem, gerade mit Hip-Hop und diesen ganzen urbanen Geschichten und wie gesagt, das ist ja mein Hobby. Also gefühlt war ich mindestens 3 Monate immer so der Playlist von MTV hat voraus. Also demzufolge war es jetzt nicht so, jetzt muss ich jetzt pauken und so weiter und so fort. Und ich meine, die Quellen, die wir hatten, waren ja auch relativ überschaubar. Das Internet war noch nicht so ausgebaut als solches, dass du halt irgendwie Internetrecherche gemacht hast oder heutzutage jetzt eine KI fragst oder so. Klar gab es dann auch von den Plattenfirmen auch so ein paar Informationen. Aber hier, was, das ist auch so lustig, nur mal so ein Nebensatz. Weil Jizzes hat ja jetzt auch seine Doku jetzt auf Amazon rausgebracht, was witzig war, weil er letztes Jahr war er beim Heroes Festival, was ich dann auch damals halt moderiert habe und dann war er auch schon mit dem Team mit dabei. Ronny Boyd, der sein Management macht, den kenne ich auch noch von Way Back und so, als er selbst noch so diese Versuche hatte, irgendwie so zu rappen und dann gab es so ein...
Moment mal eine Sekunde, Ronny Boyd hatte mal Versuche selbst zu rappen?
Wow, das ist so geil. Ich hoffe, er hasst mich jetzt nicht dafür.
Ja, klar. Das wusste ich nicht.
Ernie. Okay. Ernie war sein MC-Name. So.
Ach, krass.
Ja, das war... Ja, das der hat auch schon so ein bisschen so diesen Look, so Blue Baggies und White Shirt, so T-Shirt und Jeans. Aber natürlich, ja. Der hat auch noch so blondierte Haare gehabt. Dann war natürlich der Eminem-Part natürlich, der so da... Aber Eminem war da zu dem Zeitpunkt noch nicht so stark, sondern es war einfach so ein Look, so ein angepasster Look. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Achso, genau. dann gab es halt ein Interview dazu, und das kann ich jetzt auch sagen, das ist kein Diss, das ist einfach nur so eine Feststellung, dass Jizzes im Interview, und er selbst sagt auch nochmal Jizzes, aber dann gab es halt immer so eine geprompten Fragen, wo ich mich dann immer gefragt habe, hat es eine Redakteurin, Praktikantin oder eben eine KI irgendwo auch gemacht, so dass er nicht Jizzes, sondern Jesus die ganze Zeit genannt wurde. Das sind so diese Kleinigkeiten, ja. als wäre ich jetzt frei, dass ich meinen Namen falsch ausgesprochen habe, aber das ist dann wiederholt, kam es vor, als die Fragestellung immer war. Und ich glaube, einmal hat er das selbst dann versucht nochmal so zu korrigieren, sondern einfach nur, dass er die Frage wiederholt hat und seinen Namen richtig ausgesprochen hat. Aber es kann voraufgezeichnet, nachproduziert sein, aber das ist halt so diese Feinarbeit und das vom Rolling Stone. Es war jetzt nicht so Hip-Hop.de Schülerpraktikanten macht jetzt so ihren ersten Beitrag, sondern Rolling Stone. Und das war schon derbe. Das sind so Sachen, die mir so auffallen.
Ja, verstehe ich. Mit einem bisschen Gespür und ein bisschen Erfahrung fällt einem sowas definitiv auf, ja.
Ja. Das war eigentlich die eigentliche Frage. Mit Ronny habe ich mich selbst irgendwie dann rausgebracht. Aber das wollte ich nur mal so in den Nebensatz und was mir auch mal aufgefallen ist.
Der Zeitinvest. Und du
hast der gesagt, Zeitinvest, halt genau.
Gar nicht so viel der Zeitinvest.
Ja, genau. Ich wollte ja so dieses. Ich will auch nicht so rüberkommen, als würde ich so Sachen raushauen und sie sind so selbstverständlich. Ich habe dann immer so Bedarf, so ins Detail zu gehen, um den Leuten auch wirklich so ein... Das ist so wie Streitigkeiten so in Partnerschaften. Auch da versuche ich immer so fair zu sein, dass ich das ganze Umding erkläre. Dass die Leute sich eben journalistisch betrachtet auch eine neutrale Meinung machen können. Und nicht so, ja, ich konnte die schon eh immer nicht leiden und so. Sondern du willst ja denn schon, dass da genügend Informationen sind, dass dann einer zur Not sagen kann, ja, aber hast dich aber schon wie ein Arsch verhalten. Weißt du, ich meine, kann sie ein bisschen verstehen. Und so ist es ja auch bei dieser ganzen Vorbereitung so. Eben, man hat es halt gelebt. Wir haben The Source haben wir halt gelesen, haben uns das mal für viel Geld quasi mal so als Import irgendwo auch geholt und waren von diesen Daten auch immer abhängig. Dann gab es halt irgendwie noch eine überschaubare Anzahl auch so von Mixtapes und so weiter und so fort. Das waren so die Geschichten und deswegen war es ja keine Arbeit, sondern es war mein Alltag. Noch einmal, ich wurde für mein Hobby bezahlt. Und deswegen war das ja so gefühlt 24/7 MTV und 24/7 auch nicht. 24/7 MTV, aber 0 Sekunden Arbeit.
Das ist eigentlich ganz geil, ne, wenn man sich das überlegt.
Voll.
Wenn man so einen Job gefunden hat, wo du schon sagst, fürs Hobby bezahlt wird.
Haben heute viele genauso mit ihren ganzen Podcasts oder das Problem ist halt, bei MTV hatten wir einfach mehr Freiheiten, weil wir eh schon eine Nische waren, konnten wir schon von Anfang an auch uns vielseitig präsentieren. Heutzutage, damit du halt eine Reichweite erreichen kannst und so, musst du ja für etwas stehen und dann musst du eher monothematisch arbeiten. Deswegen siehst du auch so viele, die dann plötzlich sich so halt verlieren, weil sie selbst feststellen, gut, vor 5 Jahren habe ich mit einem Hobby angefangen, find's aber jetzt gerade lame.
Ja.
Ich möchte jetzt lieber mit euch über Gott und Garten sprechen und alle davor so, nee, Mann, Titten raus, zeig Sneakers, will ich nichts mit zu tun haben.
Der Gott und Garten-Podcast.
Ja, aber schau mal, wie viele Lifestyle, auch als du vorhin über Lifestyle gesprochen hast, fand ich das auch halt schwierig, weil Lifestyle, weil alles so allumfasst und heutzutage ist alles alles und irgendwo auch für auch nichts. Mhm. Und das ist ja auch halt Community, also Rap ist mit Sicherheit so immer noch so die populärste Art und Weise der Kommunikation. Aber haben wir wirklich noch so eine Community? Müssen wir jetzt hier wieder das MC René und wir waren die anderen wieder darüber reden, Hip-Hop ist dead und so weiter. Ich bin so, I don't care. Ich habe meins und habe Spaß damit.
Das ist eigentlich auch ganz schön, weil im Endeffekt sollst du ja auch für jeden individuell erlebbar sein. Also von daher, äußere Einflüsse können einen da durchaus auch mal ein bisschen bremsen. Aber wo du gerade schon Personen angesprochen hast, auch in der Richtung, kannst du dich auch noch an dein allererstes Interview erinnern? Und wie viel Mitspracherecht hattest du auch? Also hast du die Person vorgeschlagen oder war die Redaktion die gesagt hat, Patrice, komm mal her?
Ich weiß es gerade nicht. Nee, ich weiß es tatsächlich gerade nicht mehr. Mhm. Wer jetzt mein allererstes Interview war, ob es jetzt die Goo Goo Dolls waren, die damals hatten Wahnsinn-Song hatten noch bei diesem einen Film mit Nicolas Cage.
Irgendwas mit Los Angeles?
Ja, genau, wo er diesen Engel spielt. So. Ja,
und Iris heißt der Song.
Iris heißt der Song, ja. Mega Song, mega nette Band. Die habe ich damals in Hamburg dann interviewt. Das war eins meiner ersten, aber ich weiß nicht, ob es das erste war oder ob es die Black Eyed Peas waren.
Ah, aber vor Fergie dann noch, ne?
Oder? Ja, nee, es war genau, das war noch mit Kim Hill, glaube ich, hieß die damals noch, die erste Sängerin.
Stimmt, die hatten schon mal eine Sängerin.
Genau, Fergie kam viel später und da waren ja auch schon die Black Eyed Peas auch schon so Freaks, weil Fett hatte damals noch, das war ja noch so ein Greenscreen-Format. Mhm. Deswegen hatten wir auch immer diese Probleme mit diesen ganzen Lichtern, was mich halt irgendwo angeht. Also da diesen Kontrast zu finden. Heutzutage hast du Greenscreen auf deinem iPhone und auch so diese ganzen Artefakte. Das ist ja schon fast auch schon so ein Stilmittel geworden oder so. Damals wolltest du halt penibel alles sauber machen und so weiter und so fort. Und das haben sie einfach mit meinem Hauttyp nicht hinbekommen, weil ihnen die Erfahrung einfach auch fehlte. Das ist genauso wie mit Make-up. Viele Leute sind immer so irritiert, wenn ich dann mal mit dem eigenen Make-up ankam. Aber auch aus der Erfahrung heraus, dass viele Leute das halt einfach mal so unterschätzt haben. Viele dachten immer so, ich habe ja da vorher noch irgendwie auch so gemodelt gehabt und dann dachten die Leute, naja, du, ich habe jetzt den Farbton nicht, dann mache ich so ein Transparent-Make-up, was dann aber eher wie so ein Schleier wirkte. Das ist also, dann war ausgerechnet der Farbige, war dann der Einzige, der grau aussah, weil halt so dieses Transparente dann quasi so diese Farbpigmentierung eher so zurückgehalten hat und dann einfach nur den Glanz abgeschaut und dann hattest du so einen grauen Schleier drauf. Und aus der Erfahrung, und da gab es auch nur MAC. MAC war die einzige Kosmetikfirma, die auch Sinn gemacht hat, die auch schon sehr speziell war. Erst später kam dann noch Bobby Brown dazu und so weiter und so fort. Jetzt hast du ja bei DM, glaube ich, schon die gesamte Palette für Aisha, für Clementine und eben auch für Liang Cheng haben sie ja alles, weil alles ja Business geworden ist. Aber das waren damals schon Challenges. Challenges.
Mhm, mit dem Black Eyed Peas oder auch jetzt in Goo Goo Dolls, egal wer jetzt die erste Band war, beziehungsweise das erste Interview. Hast du frei herausgesprochen? Hattest du Vorgaben? Hattest du selbst Vorgaben?
Nö.
Ich glaube nochmal, ich war der Zettel in die Hand genommen hat, oder?
Nee, weil ich glaube auch, es fehlte denen auch, glaube ich, ein bisschen so die Manpower in der Form. Und da haben sie mir halt schon so vertraut. Und noch einmal, ich hatte ja Bock auf die ganzen Geschichten. Und dann gehst du halt einfach mal raus nach den. Also ich glaube ja, du musst dich ja selbst für etwas interessieren, damit du es überhaupt interessant gestaltest. Also das ist so ein bisschen wie dieses oft zitierte Ford-Zitat, wo er wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, mehr Pferde. Und dann hat er gesagt, ich gehe mal einen anderen Weg. Das ist ja auch etwas, was der Steve Jobs sich auch so zu Herzen genommen hat, der auch sagte, ich ziehe so mein Ding eben durch. Damals habe ich noch nicht so im Detail darüber nachgedacht, aber was ist denn jetzt wirklich ein Interview? Ich persönlich denke, am Ende, egal was du an Informationen konsumierst, lernst du in erster Linie ja was über dich selbst. Was machst du mit neuen Erkenntnissen? Was macht das mit dir? Inwieweit verändert das jetzt dein weiteres Fortfahren in jeglicher Hinsicht und so? Deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, also auch dieses Gespräch, über dich werde ich dann erfahren, ah, interessant, was du für einen Aspekt hast, aber größtenteils werde ich sagen, ah, interessant, was ich halt ausstrahle, warum strahle ich das aus und so weiter. Du lernst in der Regel immer was über dich halt aus. Deswegen, wie oft hast du das auch schon bei Paaren, die sich dann irgendwann trennen und so, weißt du, kennst du jemanden so lange und dann doch nicht? Weil man sich da gar nicht mal so kennenlernt, wie man sich ja kennenlernen wollte, weil bei einigen Leuten irgendwie so die Skills findet. Deswegen bei den Interviews, glaube ich, ich hatte schon immer so ein Verkäufergehen und von daher wusste ich, ich hab früher bei H&M gearbeitet, bei Footlocker, Häagen-Dazs Eiscreme verkauft hier mit Hikmet Süge zum Beispiel. Ich war schon immer im Verkauf und darum ging es ja eigentlich nur. Das ist ja dieses ganze Street-Knowledge und so. Das ist ja auch so, darum muss ich lachen, nicht, dass ich das glorifizieren möchte, aber auch halt so diese ganzen bestimmte Marketing-Kampagnen, da sehe ich immer auch so Street-Level, so, hey, hier, nimm noch eins mit, probier es einfach. Weißt du, vielleicht ist es was für dich, ja? Du, ja, freut mich, dass du es geil findest, aber ey, ich kann die Sachen immer nicht so verschenken. Mach mal Abo, weißt du, abonnier mich oder das ist ja nichts anderes, ist ja so Street Level am Ende des Tages halt gewesen. Du musst ja auch irgendwo einen Mehrwert ja irgendwo auch für irgendwas halt schaffen. Und dann ist es halt einfach so, es interessiert mich und dann bin ich auch dankbar dafür, dass die Leute da sind. Das ist dann dieser Gastgebergedanke. Und dann, weil wir haben ja auch mal bei Live-Sendungen, wenn du Leute gefragt hast, hast du irgendwelche Fragen an den Künstler? Standardantwort war dann immer so, ja, und was macht ihr sonst so in eurer Freizeit? Was damals noch eine berechtigte Frage war.
Stimmt, weil du Social Media wise.
Weil du das ja nicht hattest. Ja, und so. Genau. Das ist ja an sich eine berechtigte Frage, aber das ist auch so eine aus einer Verzweiflung, weil die Leute nicht sofort ad hoc hat, habe ich ja gehört, möchte ich drauf eingehen, habe ich ja gestern erst gesehen. Und das ist ja auch das, was ja für viele Paparazzis und so das größte Drama ist, sondern von wegen, ich habe ein Foto von. Naja, hat das schon vorhin gepostet. Wissen wir alle, dass er da abhängt und das und das macht.
Das Leben und das Arbeiten eines Paparazzi ist auf jeden Fall schwieriger geworden.
Voll. Und dann nimmst du einen Falk Schacht zum Beispiel, der damals bei Viva 2, der war dann auch immer so ein Kandidat so und das ist auch jetzt, Falk weiß nothing but love. Also ich finde es ja auch gut, dass es eine andere Perspektive gibt, aber ja, und mit welchen Vorverstärkern habt ihr da so die Aufzeichnung so, ist wie wichtig und so, aber haut ihr auch Effekte drauf? Ich so, where's the party at? So, das ist eigentlich so das, was du ja am Ende des Tages, was mich halt persönlich eher interessiert. So.
Wer hat dir die meiste Party geliefert an Interviewgästen?
Ist schwer zu sagen. Das ist ja genauso wie Lieblingskünstler, Lieblingsmoment und so weiter.
Schade,
und so
die Frage, wo ich die nachher stelle.
Ich glaube, die beste Art und Weise, das hat für jemanden halt so verständlich zu machen, ist wie Schulzeit. Welcher war dein Lieblingsschultag? Also jetzt nicht in die Woche, sondern in den 6 Jahren, die du in der Schule warst. Ich war 11 Jahre bei MTV. Da ist halt ganz schön viel zusammengekommen. Dann ist es halt so ein Sammelsurium. Jetzt zum ersten Mal überrasche ich mich ja selbst, dass ich nicht mehr weiß, waren die Black Eyed Peas oder die Goo Goo Dolls die ersten, die ich interviewt habe, weil es wirklich schon so lange zurückliegt. Und dann auf einmal denke ich so, krass, ja. Und das ist es ja eben. Das wünsche ich jedem, dass er irgendwann mal diese Perspektive hat, weil alle sagen so, ey, nicht nach rückwärts gewandt sein, immer nach vorne, weißt du, man muss es auch, weil alle so opportunistisch dann so unterwegs sind. Aber ich denke, ein Baum kann ohne seine Wurzeln nicht wachsen und dann ist es manchmal auch mal so, okay, mal so zurückzublicken und dann auch einfach mal so wertzuschätzen. Nicht jetzt irgendwie extrem nostalgisch werden, wie geil früher alles war, aber auch einfach mal so feststellen so, I'm still alive. Das ist so mein Gedanke.
Da gab es ja auch genügend und du hast ja auch was dafür getan. Und warum sollte man nicht auch positiv auf solche Dinge zurückschauen? Vielleicht nicht durchgängig, weil nicht immer alles positiv ist, aber trotzdem einen Blick mal zurückzuwerfen und zu gucken, wo man hergekommen ist und wo man hingegangen ist oder wo man jetzt hin möchte. Ich finde, das gehört durchaus dazu.
Ja,
don't forget the struggle, don't forget the streets.
Ja, aber Thema so nicht vergessen, wo man halt herkommt. Also auch wirklich auch, wenn es auch so um Themen wie Loyalität geht. Also du hast ja auch das Gefühl, so wenn du dich jetzt irgendwie so zurücklehnst, dann bist du ein gefundenes Fressen für alle anderen. Das ist halt irgendwie so streetmäßig immer mit einem geöffneten Auge so schlafen. Das ist halt auch so, da ist eine gewisse Misstrauenskultur, die nicht von irgendwo herkommt. Weißt du, das ist so wie, ich hatte mal eine Freundin, wo ich mich danach dann wirklich drüber aufgeregt hatte, weil wir sind dann nach Amsterdam mit einem Wagen gefahren und sie hat dann ihre Kameratasche hinten auf dem Rücksitz halt liegen lassen. Und ich denke, welcher Idiot macht sowas? Weil Gelegenheit macht Diebe. Nicht, dass ich denke, die da, sondern ich würde so, also das ist ja schon, dass man das ja nicht nur gehört hat, sondern das ja auch irgendwo auch wusste. Und deswegen schmunzle ich dann immer auch, weil ich ja irgendwie immer noch so dazwischen bin. Und das habe ich ja bei so vielen Sachen immer noch. Deswegen bin ich auch so verwirrt, weil so meine Grundwerte gerade so im Mark erschüttert sind. Ich glaube immer noch an eine sehr christlich geprägte, also ich bin Agnostiker, aber muss halt durchaus sagen, dass natürlich, wenn du hier in Deutschland groß geworden bist, so dieses christliche Thema Nächstenliebe und so weiter und so fort, das sind schon Werte, an die du insgesamt geglaubt hast, aber auch das ganze Zwischenmenschliche und so weiter und so fort, das hat schon dazu beigetragen. Was die Weltansicht angeht. Und demzufolge auf deine ursprüngliche Frage, kann ich dir nicht wirklich sagen, wer die meiste Party gemacht hat, weil es war alles. Und manchmal waren es auch die Sachen nebenbei, wo der Künstler zum Beispiel total irrelevant war, aber du gedacht hast, ey, das ist so verrückt, was nebenbei noch so passiert ist.
Hast du trotzdem noch eine Story, an die du dich erinnerst? Also kann natürlich auch was sein, wo du
gedacht hast. Stories habe ich 1500.
Wo du gedacht hast, never meet your idol und genau das ist jetzt leider gerade passiert?
Ja, na klar, das hatte ich auch. Aber auch andersrum, was glaube ich eher spannend, was häufiger war Leute, die du nicht treffen wolltest. Da sagst du, ist ein Wack, ist ein Kacke-Kram, ja. Und Kunden und so, oh, das ist korrekt, das ist nett und so.
Zum Beispiel?
Ich hatte damals das innere Bedürfnis, unbedingt mit Oli P. ein Gespräch, so tête-à-tête zu führen, das hatten wir auch.
Warum hattest du das innere Bedürfnis
mit Oli P.? Na eben, tatsächlich, weil es war so wie so Culture Vulture, so, weißt du, rappt einfach, weil früher war so diese Mentalität, ich kann nicht singen, deswegen rapp ich, so, als wäre rappen
das
so viel
einfacher. War das einfacher. Rund um diesen Flugzeuge im Bauch-Hype, den er da
ja, hatte? Ja, 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 das ja, war dann so, und okay. Dann war's halt so, und dann habe ich es versucht, ich wollte es verstehen, weißt du, weil ich ihm nicht ad hoc gleich unterstellen wollte, der Scheiß drauf. Und wir hatten halt ein nettes Gespräch und haben festgestellt, ey, ist ein cooler Dude, hat auch einfach auch Berlin-Spandau, hat einfach auch so seine Chancen einfach genutzt und das Beste daraus gemacht und war da nicht vorsätzlich böswillig, sondern hat da natürlich auch eine gewisse Form von Bewunderung auch dafür gehabt. Das Gleiche ist ja auch halt, wir können immer noch halt über einen DJ Bobo halt über schmunzeln, wie wir wollen, aber der heißt ja nicht umsonst DJ Bobo, der war ja früher wirklich DJ, hat auch bei Contest ja auch irgendwo auch mitgemacht. Und war er nicht so wie Michael Jackson mit 7 schon mit dabei, sondern hat das halt immer so imitiert und hat aber auch dann auch eine Unterhaltungsform gefunden, die bis heute Millionen von Menschen glücklich gemacht haben. Und das ist etwas, wenn jemand etwas schafft, darum sage ich immer, ich habe immer einen ganz großen Respekt vor Handwerk, ob es mir nun gefällt oder eben nicht, ich habe immer größten Respekt. Und das hatte ich auch halt auch damals schon so gehandhabt, aber eben, ich wollte halt so wissen, weil Hip-Hop ja für mich, und das ist ja heutzutage eben schon anders, was Community, und es ist nicht so judgy, so der alte weiße Mann, der hier so, sondern damals war das ja schon etwas, was uns ja was bedeutet hat. Wir haben ja unsere Idols gehabt, was so Sneaker-Kultur angeht, was ich meine, wir haben, früher war es einfach so Colorwear und kann ich es mir leisten? Und heutzutage hast du ja so Sneaker-Heads, die dir sagen, ja, das Obermaterial ist und das irgendwie auch so und so viel gesämt und das ist auch damals auch schon reingebracht und das finde ich auf jeden Fall super Kram und grundsätzlich so, wow, so diesen ganzen Wissenkram, den habe ich in der Schule. Jetzt geht's halt darum, wir leben es denn einfach und that's it. Und das, da kannst du ja Leuten ja keinen Vorwurf machen, Sachen entwickeln sich ja irgendwo auch weiter.
Klar.
Aber deswegen war, wenn da so Leute sich dann plötzlich so etwas bedient haben, was einem so viel wert war, hast du es immer so gleich als persönlichen Affront genommen. Das ist, glaube ich, so der Grund. Aber Oli P. war einer von denen, der echt sweet war. H.P. Baxter ist auch halt eine Person für sich. Die Negativbeispiele waren dann schon, dass ich halt nicht so, ja, ist schon ein bisschen traurig, als ich dann jemand so wie Nas getroffen habe in New York, einfach. Aber ich bin auch jemand, es gibt auch Menschen, wo ich weiß, ich komme mit dem menschlich nicht klar, aber wo ich größten Respekt vor ihrem Handwerk habe, und dann gibt es jede Menge.
Und dazu gehört Nas?
Nas gehört mit dazu. Das ja, war
also,
jetzt
dass
nicht
du Respekt
so
vor seinem Handwerk hast, klar. Ich glaub, ja, klar, das haben wir alle gehört, natürlich, ja. Aber ja. Echt, da war der Vibe nicht so?
Der kam so zu spät, das war jetzt nicht so. Dann sind mir schon halt so ein bisschen so diese Arg-Profis dann schon lieber, die nicht unbedingt so, die auch respektieren, dass du auch deine Zeit da gerade mitbringst und so. Also ich meine, du fliegst halt einfach mal über den großen Teich, um eine Person zu interviewen. Ich meine, das kann er nicht wissen, dass ich ihn irgendwie auch toll finde, aber dann einfach mal mit so einer Stunde Verspätung kommt und dann mit so einer Attitüde, da ist so, ja, und dann, da wusstest du schon, warum halt vieles mit Hip-Hop einfach so nicht funktioniert und ich meine, warum man sich auch Hip-Hop so entwickelt hat.
Mir wurde fast mal, oder beziehungsweise fast hat mir Pusha T mal mein Interview gecuttet. Das war mal mein Moment auf jeden Fall. Ich nehme es ihm nicht übel. Ich habe ihm nach einem damaligen Dis-Beef-Moment gefragt und das hat ihn, glaube ich, in dem Moment tatsächlich dann auch nicht so interessiert. Dann meinte er zu mir so, ja, wir sprechen dann später nochmal. Und ich dachte so, wie später, wie wann sprechen wir nochmal? Und hab dann versucht, hab die Frage einfach links liegen lassen, hab was anderes gefragt und dann war er auch wieder handzahm, dann war es cool. War auch dann weniger, dass ich gedacht habe, so, oh, ich glaube, Pusha T und ich wären keine Freunde mehr. Abseits davon, dass er wahrscheinlich vergessen hat, wer ich bin. Ich feiere ihn immer noch. Aber es gibt Situationen in Interviews, wo man denkt, könnte in die falsche Richtung abdriften.
Ja, aber siehst du, und da bin ich ja zum Beispiel auch anders. Also was Interviews allgemein angeht. Also zum einen bin ich absoluter Freund von Fehlern. Insofern eben tatsächlich, weil es auch das dann menschlicher macht. Weil am Ende des Tages kannst du bei einem Interview jemand ja nur menschlich daherbringen. So dieses Bedürfnis immer so die absolute Wahrhaftigkeit. Was am Ende, erst hinterher weiß man mehr, wie wahrhaftig ist er. Ich glaube, letzten Endes geht es immer um einen Vibe. Früher bist du in einen Kinofilm gegangen, du hast der neue Schwarzenegger-Film und nicht so, ja, ich habe ja gehört, der basiert ja auf dies und jenes, sondern überkrasse Effekte, wirklich geil, ich hoffe richtig Action. Egal, also du hast einfach nur Unterhaltung einfach wahrgenommen, es war halt rudimentär auch einfach. Also ich muss jetzt nicht irgendwo auch wissen, was es da für Dramen irgendwo auch so dahinter gibt, das möchte ich ja auch manchmal nicht. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir auch halt im Filmbereich auch so immer schwindendere Community-Geschichten irgendwo auch haben, weil es so beliebig geworden ist. Du hast so viel Auswahl, dann hast du, das war ein bisschen so wie bei Game of Thrones. Also ich kann nicht behaupten, dass ich die meisten beim Namen halt kenne, weil irgendwann hast du gesagt, so du, der ist vielleicht in 10 Minuten tot oder so, weißt
muss
du?
Muss mir nicht merken.
Und so ist es aber auch mit Serien, dass dann wird nicht mehr verlängert, ist abgesetzt. Und du so, aber wie geht die Geschichte zu Ende? Und das passiert ja nicht nur einmal, sondern das passiert so regelmäßig, dass es wirklich egal ist. Habe ich den jetzt im Kino verpasst? Ja, dann wird der irgendwo zum Stream sein. I don't care, weil aber auch nicht die Menschen sich so arg verändern, nicht nur die Technologien, sondern auch die Unternehmen, die es halt anbieten, bieten ja das gleiche Thema. Das ist in vielerlei Hinsicht ja gerade so dieses Thema und das habe ich ja schon bei Hip-Hop halt erlebt und erlebt es bei all den Sachen. Vielleicht bin ich deswegen so entspannt, dass ich sage, it's what it is. Also deswegen, und beim Pusha T, die Frage ist ja auch, hat man jetzt gerade ein Ding gemacht und das hat ihm jetzt irgendwie missfallen und gibt einem die Chance, auch wieder so drauf einzugehen. Das sagt ja auch was eben über diese Person halt aus eher so. Weißt du, ist der cool oder gibt's da so sensible Themen? Weil das war eine der Sachen, die ich ganz früh, bevor ich meine ersten Interviews hatte, auch bei MTV gelernt habe durch so einen Redakteur. Weil der saß dann wirklich da mit einem Künstler, wo ich noch nicht mal mehr weiß, wer das war. Und dann hat er irgendwas gefragt, irgendwas über Beziehungsstatus oder wie auch immer. Und dann hast du nur von dem einen gesagt, so, ah, no comment about that. Und dann meinte der andere, ja, ist ja alles kurz, haben wir was, und der hat News gemacht, der Redakteur. Dann meinte er so, nee, ich habe alles, was ich brauche, weil er hat eine Reaktion. Und egal, ob du jetzt, ist der jetzt in dieser Beziehung oder ist er nicht in dieser Beziehung, aber du hast eine Reaktion und die Reaktion führt er wieder so zum Dialog. Und darum geht's am Ende des Tages. Weißt du, wir haben nach alten Bruce Lee-Filmen auf der Straße, das irgendwie so nachgemacht und das Miteinander. Und das ist ja zum Beispiel das, was ja Star Wars zum Beispiel angeht. Star Wars war halt überschaubar, du wusstest, worum es geht. Und die Leute, die halt von Star Wars eine Ahnung hatten, da hast du mal einen gemeinsamen Nenner gehabt. Jetzt ist es ja nur ein Branding. Du weißt jetzt nicht, da steht Star Wars drauf, aber ist das, was da mir gezeigt wird, auch das, wo mich das irgendwo abholt? Oder ist es wieder irgendwie so eine Zielgruppenerweiterung, um den Markt zu erweitern? Was man den Unternehmer nicht übel nehmen kann, aber gleichzeitig dann auch muss man verstehen, warum ich dann keinen Bezug mehr dazu habe, weil ich es nicht mehr fühle im wahrsten Sinne des Wortes, weil es nur noch eine leere Hülle ist. Und das ist heutzutage, glaube ich, eher das Problem. Deswegen geht es halt einfach immer nur um einen Vibe, nicht um die Wahrhaftigkeit, sondern manchmal, wir kaufen Produkte auch des Vibes wegen und nicht, weil, also hier, also ich habe ja bei Stiftung Warentest gelesen, dass letzten Endes dieses Produkt halt da eine 10%ige Steigerung hat. Ja, aber sieht scheiße aus, brauche ich nicht. Das ist es, weißt du?
Ja, verstehe den Punkt. Hat man dir bei MTV damals vorgeschrieben, was du anzuziehen hast?
Nee, auch nicht.
Gar nicht, ne?
Da hatte ich Glück. Da hatte ich Glück, weil ich gehe mal nicht davon aus, dass sie das mitbekommen. Ich glaube, MTV wurde ja auch mehr oder weniger wie so ein Produkt ja auch hier von deutscher Seite wahrgenommen. Also damals war auch der Programmchef auch einer, der von Sat.1 kam, also ein Fernsehmacher. Aber MTV, ceci n'est pas la Television, das funktioniert ja schon so anders. Und dann hattest du dann auch eine Kostümbildnerin, die dann einfach auch so Klamotten so nach dem alten Muster bei einer Brand, ja, wir statten hier die Moderatoren aus, bla, bli, blups, und dann hast du halt so diese Standardsachen bekommen. Aber da waren wir ja schon gerade im Hip-Hop-Kontext so, ich will den Sneaker, das ist die Hose, das ist die Brand und dies und jenes. Und da war ich dann einfach schon mal so on top. Und eben durch diese Model-Zeit, die ich ja vorher hatte, hatte ich eh immer schon so ein komisches Verhältnis so zu Klamotten, weil du hast ja auch gemodelt, weil du dir viele Sachen auch nicht leisten konntest. Und als Mann hast du ja dann nicht so viel irgendwie so verdient, also ich zumindest nicht. Und dann Hast du ja nochmal Sorge gehabt, dass du die Klamotten, oh, dann musst du dich rechtfertigen, weil du die eingesaut hast oder ein Knick drin ist oder ein Riss drin ist und so eine Sachen. Dann war es immer geiler, die eigenen Klamotten zu haben von der eigenen Identität und so hat sich das dann einfach mal so auch ergeben.
Du hast ja auch den Background halt eben Footlocker, du hast erzählt, yeah, du hast da gearbeitet. Yeah. Hip-Hop sowieso, Klamotten, wichtiges yeah. Thema. Berlin, Schmelztiegel, viel mitbekommen.
Aber war egal. Also das Ding ist halt irgendwie, jetzt ja? wird Berlin so dafür gefeiert. Du, auch mal erstes Jahr bei MTV, schon in den ersten Monaten und so weiter und so fort. Ich komme in die Redaktion. Wir waren damals noch hier am Breitscheidplatz, also da am Zoo in diesem Hochhaus, waren wir in der oberen Etage. Und dann komme ich noch in die Redaktion und das waren ja auch alles Leute, die halt einfach auch über diese Fernsehkanäle Papa kennt, Mama kennt, so die ganzen Leute, die am Start waren. Zum Beispiel auch hat eine der Praktikanten war Vanessa Petruo, a.k.a. damals bei den No Angels. Deswegen hatte ich die auch mal so ganz lange auf dem Schirm. Die ist jetzt mittlerweile Neurochirurgin oder zumindest hat so im Neurologiebereich ist hier unterwegs. Hat sich jetzt einen anderen Weg gesucht.
Ohne Karriere.
Ist anscheinend auch ganz erfolgreich. Mhm. Aber dann kamst du halt da an und dann kam ich so, hier, Wedding-Style, hier mit Jogginghose. Und alle so, kommst du gerade zum Sport oder was? Also das war noch, wo sich Leute dann noch einen drauf runtergeholt haben, so von wegen, Herr Lagerfeld hat ja gesagt, wer Jogginghosen trägt, so, hey, Jogginghose hat mir wieder Kontrolle über mein Leben gegeben, weil ich jetzt einfach mein Leben leben kann. So haben wir immer gedacht, aber so war das halt irgendwie so, die ganzen Leute, die dann immer dachten, sie sind irgendwo auch hipper und das dann immer in Frage gestellt haben. Genauso wie, du hast ein Hip-Hop-Format gemacht, jeder hat dich dann gleich mal so, du bist nicht so, du bist doch der von, sondern yo, 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 yo.
Ja, die Zeit ging ja auch noch.
Ja, und du bist dann immer noch da und denkst so, oh Gott, das ist anstrengend. Also, das ist, und dann in dem Klamottenkontext, also in dem willst du dir von denen nicht irgendwie vorschreiben lassen, was du anhast, sondern du machst halt so dein Ding und dann ist auch okay. Also, Jogginghosen habe ich schon getragen. Nicht, da war es mir egal, war einfach bequem. Und jetzt, desto älter ich werde, desto mehr komme ich wieder in dieses Tony Soprano-Ding, so Niki-Jogginganzüge, Hauptsache bequem.
Sehr gut. Es gibt so eine Story und ich bin echt gespannt, ob die stimmt oder nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Dann finde ich die schon mal so gut. Hast du Eminem auf seinem Deutschlandbesuch mal Schuhe beim Nike Town besorgt?
Ja,
ach so. Weil du da leichter dran kamst
ja.
mit Rabatt?
Ja, ja, habe ich.
Ja?
Ja, habe ich.
Erzähl, wie war das denn?
Nö, das war ganz klar. Also Nike war ja damals einfach nur we an athletic company. Weißt du, bei uns gibt es nur Sportler. So dieses ganze Sportkultur oder Kultur gab es damals noch nicht, Ende der 90er. Ganz, 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 ganz schwach. Also da war, und Eminem war ja gerade so ein Rising Star und dann war er noch nicht so halt relevant und dann gab es das halt noch nicht. So hatte ich, das hatte man hier anders auch einfach mal schon auf dem Schirm. Und deswegen hatte ich da bei Nike Town noch Prozent, und meinte, hey, kein Thema, kann ich dir klar machen und so weiter und so fort. So gesehen habe ich zwei Leute mal Sneaker klar gemacht. Ich habe auch mal sogar für Ice Cube ein paar Sneakers besorgt.
Ah, auch nicht schlecht. Was wollte er haben?
Nee, der wollte gar nichts haben. Ich habe die einfach nur für ihn besorgt, weil
er gab's. Welchen Schuh wollte er haben?
Nee, er wollte gar keinen, sondern er war.
Achso, du hast es dann einfach.
Ich habe ihm einfach.
Du hast ihm das angeboten sozusagen.
Ja, ich habe ihm das einfach mitgebracht, weil ich da gerade einen guten Draht zu Converse hatte.
Ja.
Und was ich nicht verstehe, also eigentlich schade, weil die hatten ja mal diesen einen Versuch, so quasi die Chucks 2, also normale so Chucks, aber halt dann mit so einer Einlegesohle, dass sie halt einfach mal bequemer und weicher sind. Die sind wieder vom Markt genommen worden, weil die dachten, ach jetzt, ich zahle auch keine 10, 15 Euro für mehr Bequemlichkeit. Ich will die Scheißdinger hier bei Deichmann hier Summer Sale für 29,95 oder so. Dann haben sie das halt wieder aufgegeben. Aber der hat sich halt sehr gefreut. Einfach so Black Chucks. Und dann, das sind so Momente, da freue ich mich immer noch drauf. So mit Eistee essen gewesen zu sein und so eine Geschichte. Das sind Sachen, die mich abholen.
Wohin geht man mit einem Eistee, wenn man in Berlin essen geht?
Ich hatte damals die Premiere von Straight Outta Compton moderiert für Universal und deswegen hatte ich auch schon die Interviews in L.A. gemacht, auch mit den ganzen anderen. Und dann war er natürlich dann in Berlin und dann, weil ich den Film ja schon mehrmals gesehen hatte, sind wir dann irgendwie dann noch essen gegangen. Dann waren wir im Grill Royal.
Und das war, natürlich.
Das war, und
Matthias Schweighöfer saß am anderen Tisch.
Nee, das doch nicht. Aber das sind halt so meine Highlights. So.
Also auch die intimeren Momente dann, die ohne Kamera, ohne Mikrofon
stattfinden. Voll. Also ich glaube nach wie vor so Sachen, die aber auch halt so für Jüngere so irrelevant sind, weil sie da gar keinen Bezug mehr dazu haben. Aber auch bei der, als wir dann in Miami gedreht haben, bei der Up and Smoke Tour zum Beispiel. Ich meine, wir waren da alles mit dabei. NWA, damals ja noch irgendwie statt Eazy-E war dann Snoop noch mit am Start. Dre war natürlich am Start, Eminem war am Start, 50 war am Start. dann bist du so Backstage, und dann ist auf einmal Shaggy am Start. Also alles so Persönlichkeiten, die du einfach mal aus seinem Source-Universum einfach so kennst. Also Sachen, wo viele Leute sich damals sagen, okay, ist ja auch mit Eminem, das musstest du auch erstmal, das musste ja auch Deutschland auch erstmal realisieren, was da jetzt gerade so passiert. Also für uns Hip-Hop-Heads war das so, ey, Dr. Dre hat den gesigned. Verstehst du, Dr. Dre? Nicht irgendjemand, Dr. Dre, ey, weißt du, wie krass du sein musst, dass Dr. Dre dich signed so? So, das war so das Level und so die ganzen anderen haben gesagt, so, wie ist das, warum und dies und jenes. Also, ja, demzufolge, man, damals ist jetzt M auch noch mit Proof unterwegs gewesen, da hat er wahrscheinlich die Plattenfirma gesagt, ey, wir haben nur so und so entsprechendes Budget und dann hat er sich noch irgendwie das Zimmer mit ihm geteilt und so. Das war ja so wirklich sein bester Freund. Und dann irgendwie danach irgendwie so Megastar gewesen, mehrere Vans, Security, Kram und Co. Und das ist halt einfach das, was dann mir so in die Hände, also in die Karten gespielt hat, dass sie halt wussten, ey, das ist einer von uns, der versteht uns, machen wir.
Du hast es gerade angesprochen, beste Freunde, Eminem und Proof, rest in peace. Es gab auch mal gute Freunde, die kamen aus Deutschland, die hörten auf den Namen Bushido und Flair.
Ja, ja.
Auch da diverse Male bei dir zu Gast gewesen, zu KRL-Zeiten damals.
Ja.
Mit Bushido war es dann irgendwann nicht mehr so gut Kirschen essen.
Ja, ne, weil Bushido hat einfach, wahrscheinlich hat er das immer noch und das meine ich auch einfach mal ganz neutral. Ich verstehe so eine Menschen. Das Problem bei Bushido ist aber, dass du einfach nicht weißt, woran du bist, immer noch nicht. Also das letzte Mal im Heroes Festival habe ich ja dann moderiert und dann hatte ich auch schon mir die Frage gestellt, oh, wie wird denn das jetzt, wenn ich den dann anmoderiere, weil da ist es für mich so, okay, der wurde halt gebucht, denn wenn es dazu kommt, dass ich ihn anmoderiere, dann werde ich ihn auch mit dem Respekt auch halt moderieren, weil letzten Endes, das ist nicht mein Festival, ich bin da nur angestellt und dann würde ich es halt machen. Ich habe mir echt schon so einen Kopf dazu gemacht. Und dann hat er so zwei Tage vorher dann auch über Social Media so abgesagt, wo ich dann denke, nicht cool. Und das ist jetzt nicht, dass ich das hinterfragen will, aber das ist dann so, bestimmte Marotten kriegst du aus bestimmten Menschen nicht raus, da kann ich mich auch nicht von frei machen. Das kriege ich jedes Mal mit, wenn ich sage, ey, sei mal besonnen und so weiter und so fort. Und weißt du, ey, warum regst du dich? Dieser Hurensohn, ich bringe ihn um! Aber Patrice, du hast doch gerade gesagt, ja, du hast recht, aber ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Also,
ja, ich verstehe deinen Punkt.
Ja, manchmal kriegst du halt, du kriegst den Jungen von der Straße, aber du kriegst die Straße nicht aus dem Jungen. Und das ist halt einfach nach wie vor interessant, dass er das immer noch schafft, Leute halt quasi so vor den Kopf zu stoßen. So. Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich alles so genialer Plan ist oder ob er nicht wirklich so selbst Opfer seiner selbst ist. Und das sehe ich halt auch gemessen an mir und bei vielen Leuten. Ich glaube, viele Leute sind meistens weniger Täter, sondern auch meistens Opfer ihrer selbst. Nicht unbedingt der Umstände, aus denen sie groß geworden sind, weil das ist irrelevant. Am Ende entscheidest du selbst. Da brauchst du auch manchmal Glück und auch Hilfe und so weiter und so fort. Aber man kann schon sagen, dass er da bestimmte Phasen ja auch irgendwo hatte und das war dann schon so ein bisschen so enttäuschend. Und bevor ich hierher kam, hatte ich heute Morgen das noch einer Freundin auch nochmal erzählt, weil das ja viele Leute auch vergessen haben und weil es ja auch, ja, damals war es halt ein Aufreger, jetzt ist es.
Ja, aber Moment mal, also Aufreger ist ja das eine so, aber ich meine, du warst ja hautnah im wahrsten Sinne des Wortes dabei, wie dieser ganze, dieser ganze Krieg, will ich schon fast sagen, zwischen Flair und Bushido ja auch dann fast darin gipfelte, dass man Flair ans Leben wollte mit dem Angriff auf ihn im MTV-Gebäude.
Ja, aber weißt du was? Aber ich finde das
ja schon.
Ja, aber das ist heutzutage, krass. Aber das ist ja heutzutage noch schlimmer. Heutzutage ist es noch schlimmer, weil ich glaube, das ist ein wesentlicher Part, der sich zum Negativen verändert hat. Wir wussten über die Konsequenzen Bescheid. So, weißt du, du bist nicht in Fights reingegangen, wo du der Auffassung warst, das schaffst du nicht. Oder beziehungsweise du wusstest, auch wenn du einen Bluff callst, am Ende musst du die Zeche zahlen, wenn es halt hart auf hart kommt. Du wusstest, was dich erwartet. Heutzutage wissen die es ja nicht mehr. Die denken ja wirklich, dass es wie bei dem Videogame einfach so wieder startet und so weiter. Aber du kriegst ja auch halt einfach so, es gab ja auch schon in der Vergangenheit auch so Abiturienten, die dann irgendwo wild rumgeprügelt haben, die mit Substanzen nicht irgendwie umgehen konnten und so weiter und so fort. Und danach ist das Geheule dann groß, so, ja, das wusste ich doch nicht und so. Damals wusstest du eben, was du halt machst. Deswegen gab es ja auch so diesen Respekt. Und dann so, wie es halt im Tierreich ist, noch einmal, das ist nicht, dass ich das glorifiziere, aber ich möchte nur mal vorhalten, das ist halt einfach, also wir sind am Ende des Tages nur Tiere. Und die Straße ist näher an diesem Urinstinkt dran, als so diese, in einer zivilisierten Gesellschaft kann man doch erwarten, dass, und ich so, nein,
Ja, wenn du live vor laufender Kamera ein Bushido-Poster zerreißt wie Flair, dann...
Trotzdem sage ich ganz klar, ist das kein Grund, denjenigen dann abstechen zu wollen.
Aber dass es Konsequenzen geben wird, das wird sicherlich auch Flair bewusst gewesen sein. Dass es so weit gegangen ist, dass es halt tatsächlich dann auch eben eine Gewalttat werden sollte, das ist natürlich noch ein ganz anderes Level.
Ja, aber das habe ich auch in letzter Zeit auch gehabt, so, weil es gab ja mal so diese tollen Bilder, wenn da irgendwo eine amerikanische Flagge verbrannt wird und so weiter und so fort. Das dann denke ich mir so, ganz ehrlich, wenn jetzt irgendwo in irgendeinem Land und wenn in Amerika jetzt anfangen die Leute halt, Deutschland ist kacke, Deutschlandflaggen zu verbrennen, ich so fucking what? Da bleibt immer noch das von Olli Banjo. Olli Banjo nach wie vor einer so der meist unterschätzten Rappers des Landes. Also, die sich mit Hip-Hop auseinandergesetzt haben, wissen halt irgendwie da zu schätzen. Aber er, glaube ich, wurde immer so ein bisschen so in die falsche Ecke getan. Aber ich glaube, einer der Bars, einer der Rhymes, die für mich immer noch halt Sinn gemacht hatten, war auch so, du beleidigst nicht meine, also so im Kontext so von wegen, dass du nicht seine Mutter, sondern seine Intelligenz halt irgendwo auch beleidigst. Und das habe ich mal bei einem Flug einfach mal gelernt, weil ich da mit einem Typen, den habe ich nie wieder getroffen, ich hatte mal eine Businesskarte, den habe ich den nicht erreicht, aber dieses Gespräch war richtig halt geil, weil er kam ja wirklich aus dieser SAP im Anzug, Kram sitzen in dem Flieger, reden über die...
Und dann du daneben in der Jogginghose.
Ja, quasi. Ich weiß nicht, ob ich da eine Jogginghose hatte, aber da haben wir uns irgendwie unterhalten und der meinte halt auch, dass er auch viele Sachen gerade so auf... Also er war sehr offen, meinte auch, dass er gerade so Sachen halt so aufarbeiten muss und dann meinte er halt so, der hat sein Therapeut ihm so den geilsten Satz mitgegeben, so von wegen niemand. Niemand außer sie selbst hat das Recht, sie zum Ausrasten zu bringen. Nicht ihre Kinder, nicht ihre Mutter, nur sie selbst entscheiden, ob jemand sie zum Aufnehmen bringt. Also ich kann nicht beleidigen, wie du willst. Da sind wir wieder bei diesem Aufnehmen. Was ist es denn nun wirklich? Du entscheidest doch so, ist es relevant, was er jetzt zu mir sagt oder nicht? Gebe ich ihm das jetzt irgendwie in die Hand oder nicht? Also wenn da irgendeiner eben tatsächlich dann sagt, so, Deutschland sind voll Idioten und brennt dann nicht, kränkt mich das als Deutscher? Nein.
Bushido hat es anscheinend gekränkt.
Natürlich hat es sie gekränkt, weil es ist ja alles, was du hattest. Auch das ist ja auch eine Straßenregel. Du darfst, die gefährlichsten Menschen sind die, die nichts mehr zu verlieren haben. Deswegen musst du ja systematisch den Leuten immer noch ein bisschen was geben. Und das ist mitunter Stolz. Stolz ist, kostet dich nichts, kannst du den irgendwo einsuggerieren und dass die Leute sagen, ja, du hast meine Mutter beleidigt und so weiter und so fort. Dann denke ich mir so, aber wer ist er, dass er deine Mutter beleidigen kann, dass du ihm diese Aufmerksamkeit schenken kannst? Das hat Jay-Z ja auch irgendwo auch gesagt. Weißt du, wenn du dich jetzt gegen mich richtest, dann wirst du berühmt und wenn ich jetzt mich gegen dich jetzt irgendwie, ist es dumm. So, was bringt mir das? Du kriegst den Fame und ich bin in der Schelm, also habe ich dann keinen Bock drauf. Und so sehe ich das bei vieler Hinsicht. Also das, was nicht heißt, dass es jetzt keine Grenzen geben soll für was auch immer. Aber ja, das, was du gerade sagst, Flair und Bushido, reine Ego-Nummer. Aber darum ging es ja immer. Und ich bin aber auch so der Meinung, Ego ist nichts Schlimmes. Ego, man muss ja nur lernen, damit halt irgendwo rumzugehen. Ich finde aber manchmal eben so zu sehr diese Konzerndenke, so von wegen, ich habe nichts damit zu tun. Weißt du, alle mischen mit, alle haben was irgendwie mitzusagen, aber wenn es drauf ankommt, dann ziehen sie wieder so den Schwanz halt ein. Dann ist mir lieber der Typ, der sagt, ja, ich hab's gemacht oder ich war's oder wie auch immer. Da weiß ich dann eher, mit den Menschen umzugehen, als jetzt so auf so einer Prinzipienreiterei. Und natürlich, ey, die waren Brüder. Und an sich sind sie ja immer noch Brüder. Du kannst ja auch deine Familienmitglieder ja verstoßen oder dich halt mit denen abtun, weil du dann eine sehr hohe Erwartungshaltung hast. Und dann ist dann Bushido einen Weg gegangen, den Flair nicht mitgehen wollte. Und so hat er sich natürlich dann halt verraten gefühlt. Und dann gleichzeitig denkt sich dann halt ein Flair, warum geht der so mit mir um? Ich bin sein Bruder, ich will ihm ja nur das Gute. Aber dass er das nicht respektiert, dass ich einen anderen Weg gehen will. Das ist dann halt einfach eben genau, weil du halt denkst so, das ist der Dreh- und Angelpunkt der Welt, weil es für diese Menschen in diesem Augenblick der Dreh- und Angelpunkt der Welt ist.
Deutschraps Oasis.
Ja, quasi. Was ich gehört habe, was hat Oasis irgendwie pro Kopf bekommen haben, dafür, dass sie jetzt ihre Tour damit in 16 Terminen machen. Ja, aber auch, Wahnsinn. Dann denke ich so, du bist der größte Hoch und was kriegen wir? Mein Bruder und ich, manchmal, aber wir lieben uns und du, es geht um die Musik.
Ich freue mich auf Weihnachten, weil ich hoffe, dass die Mama Gallagher jetzt endlich wieder ihre Kids zusammen am Tisch sitzen haben wird, unterm Baum. Das ist doch ein schöner Moment. Weißt du, scheiß mal drauf, dass die wieder großartig Musik zusammen fabrizieren dürfen oder halt viel Geld verdienen.
Produzieren Mama Gallagher. Was? Nee, die produzieren.
Ah, wer weiß, was da noch passiert. Aber erstmal geht es nur darum, dass sie wieder Shows spielen. Und die scheinen, also ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die sich schon Shows angeguckt haben.
Mega sollen die sein.
Wahnsinnig gut gewesen.
Ja, aber auch, das spricht aber auch für die Zeit, in der wir uns halt gerade halt befinden. Weil ja, eben tatsächlich.
Retro auch.
Ja, weil die Leute, ja, aber was den Leuten halt gefehlt hat, ist halt wieder so dieses tatsächlich Community, wirklich Gemeinschaft. Mhm. Weil du da einen, das meinte auch ein Freund von mir, der war halt irgendwie irgendwo in London, war er da bei der Show mit dabei und er meinte, ey, die haben B-Seiten runtergerattert und alle haben mitgesungen. Weißt du, plötzlich waren sie alle halt in dem Game mit dabei. Und es ist ja auch bei Fußball, bei mir ja genauso. Was ich halt mag, ist halt einfach das Drumherum interessiert mich mehr als jetzt wirklich so dieses Leistungsprotokoll und so weiter und so fort.
Union oder Hertha eigentlich?
Beides tatsächlich. Okay. Und ich schäme mich, weil die Leute sagen immer so, ja, du musst dich für was entscheiden. Wer sagt, dass ich mich entscheiden muss?
Stimmt.
Ich sag ganz klar, das ist ja wie mit deinen Eltern. Wer ist dein Lieblingselternteil und so weiter und so fort?
Alba und Füchse dann eigentlich auch? Oder
ja, natürlich, ich komme aus Reinickendorf. Demzufolge sind ja, okay. Füchse, also es ist jetzt schon so abstrakt, die sind ja jetzt hier in der Max-Schmeling-Halle, denn das hat ja nichts mehr mit Reinickendorf zu tun. Aber natürlich, bei Füchse denke ich sofort an Reinickendorf und das ist dann natürlich Heimat gleich. Alba habe ich ja auch damals auch noch so Jobs auch noch auch da gemacht und so. Und ich fand auch so, der das Maskottchen auch irgendwie auch gemimt hat, war ein Schulfreund von mir. Natürlich, Alba Berlin, immer Berlin. Und das Gleiche ist dann auch mit Hertha als Westberliner, als Hertha BSC natürlich so meine Berliner Mannschaft. Aber ich supporte genauso halt Köpenick und habe mir da auch halt schon das ein oder andere Spiel angeschaut. Sagt, Försterei hat eine geile Atmosphäre. Und das spiegelt aber auch halt Berlin in jeglicher Hinsicht auch im Verhältnis. Dann sind wir wieder bei dem Thema Diversität. Also Diversität bedeutet ja für mich, dass Sachen auch parallel nebeneinander halt auch bestehen können, die vielleicht entgegengesetzt sind, aber zumindest hat das irgendwie noch so harmonisiert. Und ich verstehe Fußballfans, aber da sind wir wieder bei dieser Ego-Nummer und so weiter, die sonst nichts anderes haben. Deswegen denke ich nicht, dass sie doof sind, sondern ich muss sie auch nicht bemitleiden, die brauchen nicht mal Mitleid, aber wenn ich dann auch sage, ey, wenn es alles ist, was du hast, ist schon traurig, aber wenigstens hast du was. Und das meine ich, wenn du wenigstens etwas hast, woran du dich noch erfreuen kannst, das ist mir irgendwo lieber als Leute, die den Hals nicht voll kriegen und dann irgendwie da über Leichen gehen, um noch mehr zu bekommen, obwohl sie nichts mehr halt brauchen. Also, verstehst du ungefähr so, worauf ich halt hinaus will? Das sind, deswegen, also einer meiner engsten Freunde, so kann ich ihn wirklich titulieren, der ist halt so hardcore Hertha. Der wollte sein Paramount-Abo irgendwann mal löschen, als die Union mal gesponsert hat und dachte so, ja, das kann ich nicht machen. Und ich so, bin ich nicht raus. Und ich ärgere ihn noch deswegen nicht mehr.
Das war schon mal viel wert. Als MTV dann zu Ende ging, respektive du deinen letzten Tag hattest, wenn es jetzt sehr traurig war, will ich natürlich nicht, dass du dich in diese Zeit wieder zurückversetzt, aber hol uns trotzdem einmal gerne ab, weil ich meine, nach einer so langen Zeit, in der du ja auch in der Öffentlichkeit standest, natürlich auch für etwas standest und wahrgenommen wurdest, das dann zu verlassen, ich stelle mir das auf jeden Fall mindestens nicht leicht vor.
Na, ich hatte Glück, möchte ich meinen. Ich hatte Glück, weil mein Ende bei MTV auch das Ende von MTV allgemein war. Also ich meine, MTV gibt es immer noch, aber sie haben ja da, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr waren dann noch irgendwie Joko und Klaas mit dabei und dann haben sie eh alle Eigenproduktionen irgendwie eingestellt. Also es war einfach im Zuge der Dinge, was da irgendwie abzuwarten war. Ich glaube, was da so ein Running Gag wirklich war, weil dann immer so jede Weihnachtsfeier, ey, es ist unfassbar, was ihr dieses Jahr geschafft habt. Wir sind so stolz auf euch als Team und von daher sind wir zuversichtlich, dass nächstes Jahr auch wieder ein richtig gutes Jahr wird. Wir müssen einsparen, aber durch diese Energie, die ihr habt und so, weiß ich, dass wir das auf jeden Fall sicher bekommen. Wir haben da vollstes Vertrauen. Also es ging ja immer um dieses ganze ökonomische Prinzip, das hast du einfach mal in Reinkultur so erlebt. Und irgendwann hat sich das dann alles nicht mehr so gerechnet und dann auch Thema Arroganz und so weiter und so fort. Denn wir wollen nichts mit MySpace zu tun haben, weil man dann eingeschnappt war, weil eben die News Corp, also hier Rupert Murdoch, hat damals dann MySpace gekauft, hatten den ganzen Katalog und dann war halt MTV raus und deswegen wurden wir angehalten, nichts mehr mit MySpace zu machen, obwohl MySpace so das nächste Ding war und. Und ich meine, es ist, was ich auch sehr interessant finde, ist eben, wie sehr alle ja YouTube auch gelobt haben und, oh, weißt du, das ist jetzt nicht mehr klassisches Fernsehen. Ich finde, YouTube ist noch schlimmer als Fernsehen früher geworden, weil schlimm ist Netflix, also in einer ganz komischen Art und Weise, weil eben tatsächlich, du hast so viel Auswahl, dass du manchmal gar nicht mehr weißt, du verzweifelst ja, was soll ich mir wirklich anschauen? Also das ist ja nach wie vor ein Thema, was sie nicht im Griff hat irgendwie bekommen haben. Und eben dadurch, dass da Sachen auch abgesetzt werden, dass es dann irgendwann so beliebig ist. Du hast ein Riesenangebot, da sagst du, ah, was ziehe ich heute an? Das ist Netflix.
Ja gut, das hast du ja mit dem Thema Schuhe dann bei dir auch schon, ne?
Ja, aber auch da, also ich meine, wenn du mal bedenkst, ich komme noch aus einer Zeit, wo es ein Highlight-Release so im Jahr gab und jetzt ist es ja eben so, wie viele Songs gibt es diese Woche auf TikTok neu? Das ist halt einfach auch wirklich so ein Überkonsum. Es hat halt einfach auch alles keinen Wert mehr. Aber was war denn das andere, was ich da noch in dem, nicht Netflix, Netflix sollte das gar nicht abbekommen.
MySpace?
Ja, eben, das hat so eine Ego-Geschichten, weil man eigentlich miteinander, nee, weil ich gesagt habe, YouTube ist halt so furchtbar geworden.
Ach so, ja, YouTube.
Weil ich dachte halt, YouTube ist die Tür zur Welt, dass du immer einen Zugang zu allem auch hast. Ich meine, dass Anglizismen heute so etabliert sind, ist halt, weil du jetzt eine Generation hast, so wie du ja auch wahrscheinlich dann auch Filme eher in Originaltonen, die dann irgendwie anschauen konntest. Früher war eine VHS-Kassette so das große Highlight, also es war sehr beschränkt, was du an Möglichkeiten hattest. Und dann dachte ich halt so, ey, YouTube, die sind es und auch Internet, das ist nicht mehr um Altersdemografien, sondern um Interessensgemeinschaften gehen und so. Aber dann haben wir natürlich die Rechnung ohne in den Wirt gemacht, aka Facebook, Meta und wie sie auch alle heißen, die natürlich auch halt verstanden haben, wie man das natürlich auch halt dann monetarisiert. Und im Zuge dieses Monetarisieren wirst du ja immer dann nach diesem ganzen ökonomischen Prinzip halt einfach so wenig, wie es nur geht, um eine Maximalgeschichte zu haben. Denn wenn dir Sachen angeboten, die du schon abgelehnt hast, kein Interesse an diesem Kanal, aber weil die wollen, dass der Kanal halt irgendwo dann auch hochgeht, damit sie da ihre Werbezeiten dann auch irgendwie entsprechend verkaufen können, dass es eben nicht um deine, sondern um deren Interessen geht. Und das ist gleich, ob du einen Freiaccount hast oder Premium. Für Jüngere, die keine Geduld haben, mag das ja Spaß machen. Für mich ist es mir egal. Also nicht Spaß machen, sondern es stresst sie, dass sie dann so einen Premium-Account sich dann buchen, wenn sie nicht diese VPN, ich habe in der Türkei einen Account oder so, nochmal durchziehen, was jetzt auch irgendwo eingeschränkt wurde. Aber Fakt ist, who gives a, wenn da Werbung läuft, dann gehe ich auf Toilette oder lass es halt laufen, spul wieder zurück, kann da wieder so hingehen. Ich komme aus der Fernsehzeit, lineares Fernsehen. Wir haben nichts anderes gemacht, also, aber mich jetzt dazu animieren, 15 Euro da im Monat dafür auszugeben, für was? Ihr bietet mir nicht mehr, sondern ihr wollt mir immer noch für Premium aufdrängen, was ich zu gucken habe. Und ich möchte aber nicht Premium zahlen und dann eben nicht den Zugang haben. Ich möchte aufmachen und plötzlich irgendein Eichhörnchen in Tibet, was irgendwo in die Ecke kackt oder so. Und ich mich dann eben auch frage, warum wird mir das gezeigt? Was macht mein Algo aus und so weiter? Spannende Geschichte. Das finde ich interessant. Das ist es. Es ist doch egal, wer bei einem Fußballspiel, um das abzuschließen, dann am Ende gewinnt so, sondern bist du beim richtigen Team? Bist du bei den richtigen Gewinnern oder bei den richtigen Verlierern? Weil das geht ja sowohl als auch. Weil wenn du halt verloren hast und trotzdem noch eine geile Zeit hast, bist du beim richtigen Verein. Wenn du gewonnen hast und dann mit den anderen immer noch feiern kannst und so weiter, sie auch dazu ein ist, bist du beim richtigen Verein. Und das sind die Sachen, die ich spannend finde. Die Kommunikation, die links und rechts stattfindet. Das Ganze, der und der verdient das und das an Geld. I don't give a fuck.
Gibt es irgendein Format, was in der Zeit, jetzt gar nicht unbedingt gemünzt auf YouTube, aber ich meine, du hast ja so viel Erfahrung in diesem ganzen Entertainment-Bereich und du blickst ja immer noch drauf, du bist ja auch immer noch aktiv, ist ja nicht so, als ob du dich zur Ruhe gesetzt hast. Gibt es irgendwas, was du gesehen hast, egal ob jetzt auf einer Plattform bezogen oder auf den Inhalt bezogen, dass du sehr spannend fandest in so einem Entwicklungsgedanken?
Ja, immer noch, immer. Ich finde immer Sachen spannend. Also es gibt immer eine Sache und dann finde ich immer interessant, warum die Sachen sich jetzt weiterentwickeln oder halt nicht. Und dann stellt man manchmal fest, dass es so die trivialsten Sachen sind. Dann der eine bekommt ein Kind oder ist weggezogen, hat sich dann sind Projekte dann irgendwie auch beendet worden. Oder manchmal war es dann nicht einfach so das richtige Momentum und dann hat sich das dann einfach nicht so entwickelt. Aber ich finde alles, was eben, was ja auch immer gepredigt wird in diesen ganzen Business-Meetings und so weiter, disruptiv sein, aber bitte nicht so sehr, nicht, dass die Leute sich erschrecken. Oder einfach auch gut gemachtes Handwerk. Eben tatsächlich, ich glaube, als ich mal hier in der Deutschen Oper mal war, habe ich zum ersten Mal auch verstanden, warum das so geil ist und warum die auch subventioniert werden müssen, dass es überhaupt auch nochmal auch dargestellt wird, was hat Menschen in der Lage sind, halt einfach mal so zu schaffen. Einfach mal so wenn Schauspieler sagen, ja, du, für so eine Greenbox und so, das ist so undankbar, du kannst es nicht durchmachen, du bist ein fucking Schauspieler. Ein guter Schauspieler geht auf eine Bühne und erzählt dir, er reißt durchs All, weil er dich abholt, weil er das halt weiß. Weil er weiß, wo er so die Knöpfe halt so ziehen, das macht einen guten Schauspieler aus. Und so sehe ich das halt irgendwie bei vielen, manche Sachen sind vielleicht ein bisschen so zu verkopft und dann hast du auch einfach Glück, dass du da so ein System um dich herum hat, was es halt irgendwo auch so deckt, aber irgendwann kommt immer einer mit dem Rotstift und sagt, wir müssen jetzt hier wirtschaftlicher denken und dann sparen sie vielleicht dann so an der falschen Stelle.
Du hast zu Beginn unseres Interviews gesagt, Patrice stand damals und auch heute eigentlich durchweg und immer für das Fragenstellen.
Ja.
Was natürlich extrem gut passt, weil du hast das jahrelang in deinem Job natürlich getan, beziehungsweise tust du es ja immer noch, die Fragen stellen. Gibt es sonst noch irgendetwas, was du jetzt auch vielleicht durch diese gute Stunde, die wir jetzt auch durch dein Leben gereist sind, ja, auch nochmal so für dich mitgenommen hast, wo du denkst, ja, nicht nur das Fragestellen, sondern auch dafür steht Patrice?
Ich bin ein alter weißer Mann und ich stehe dazu.
Ja. Wunderschöner Abschluss. Said it.
Nein, aber das meine ich halt wirklich. Aber
nee, Moment, das war schon der Abschlusssatz.
Nein, aber.
Nee, Spaß, erzähl.
Nein, aber das deckt sich ja mit all dem, was ich jetzt hier gerade auch gesagt habe. Weißt du, also ich glaube wirklich, also nicht nur ich glaube, sondern ich habe es auch wirklich auch effektiv erlebt, eben diese Tatsache, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und dass es da immer noch etwas gibt. Es gibt, Dave Chappelle hatte diesen geilen Sketch so, if you're trying to keep it real, somebody's always keeping it realer und so. Wo diese eine Frau sich dann irgendwie so verstärkt immer und immer mehr in so Szenen halt irgendwo so reinhaut, wegen keep it real, so aus Prinzip. Und dann stellt sie einfach fest, nee, es gibt immer noch eine andere Perspektive dazu. Und eben deswegen glaube ich halt schon, ich finde so das alte, ich mag den Begriff auch alter weißer Mann deshalb nicht, weil ich finde, du kannst nicht auf der einen Seite das irgendwie ahnden, wenn halt Leute so Farbe mit ins Spiel bringen, weil was ist denn wirklich mit diesen alten Weißmännern, die mal jungsche Kerle waren, die sich eben genau dafür eingesetzt haben, dass wir jetzt offen darüber halt reden können. Die haben jetzt nun mal graue Haare und dann werden die aber einfach mal so stigmatisiert. Das heißt dann immer nach, ja, aber wir meinen das jetzt nicht so. Ist doch egal, wie du es meinst. Es geht darum, was du halt sagst und was du darstellst. Da sehe ich halt immer so den Widerspruch. Und das ist halt tatsächlich so, ich bin dankbar jetzt für jeden weiteren Tag, den ich wirklich hier so erleben darf, wo das auch einigermaßen so auch abgesichert ist und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich tatsächlich ein stolzer alter weißer Mann, weil es auch um eine Haltung geht. Ich möchte tatsächlich versuchen, ein guter Mensch zu sein, also hier eher kreativ mitzuwirken und unterstütze auch Leute, die das halt genauso sehen, verurteile aber nicht andere Leute, die ihre Nische gefunden haben, solange die das halt bei sich halt irgendwo machen. Ich bin voll ein Freund von Privatsphäre. Das ist das, wofür ich halt dann einfach immer noch so stehe. Eben diese Oldschool-Werte. Ich bin eigentlich konservativ. Weil konservativ, das hat Bismarck schon gesagt, da können wir das abschließen. Es gilt nicht das, was gestern galt, sondern das, was immer gilt. Und das sind menschliche, zwischenmenschliche Grundbedürfnisse. Und die haben sich im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende nicht wirklich so verändert. Sie wurden modifiziert, wurden ein bisschen neu dekoriert. Aber im Großen und Ganzen, was das Wesen angeht und so, dem versuche ich halt nachzugehen. Und ich versuche halt in der Hinsicht halt ein guter Mensch zu sein, meiner biologischen Aufgabe, welche auch immer die sein mag, irgendwie so nachzukommen. Und muss aber auch akzeptieren, dass ich vielleicht morgen feststelle, ich lag bei so vielen Sachen falsch. Aber hoffe, dass ich die Chance habe, das nochmal so zu korrigieren.
Dann schreib es gerne in die Kommentare.
Ja, schreib es bitte in die Kommentare, lasst ein Like da.
Patrice, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mitgenommen hast auf die Reise durch am Ende des Tages ja komplett einfach auch dein Leben.
Ich danke dir, also dass du mich auf diese Reise überhaupt gebracht hast. So.
Dankeschön, ja. Patrice.